Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Ja, liebe Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Tarantino-Special und sind nach Natural Born Killers angelangt bei einem weiteren Film, für das Tarantino das Drehbuch geschrieben hatte. Er hatte ursprünglich damit geliebäugelt, auch die Regie zu machen, hat es aber seinem Freund Robert Rodriguez übergeben, dafür wiederum eine Nebenrolle übernommen. Rede ist von From Dusk Till Dawn. Wir fangen an mit dem Lied einer Band, die durch den Film bekannt geworden ist, nämlich Tito and Tarantula mit dem Song After Dark. Ja, Arne, was hat uns dieser Song gequält? Ich weiß, dass diese Band, ich glaube auch, dass es eine mexikanische Band ist, danach für einige Jahre bei Rock am Ring aufgetreten ist, mit ihrem einzigen Hit und da auch relativ weit oben im Line-Up gelandet ist. Ich glaube, mit dem tingeln sie immer noch durch die Gegend. Hier habe ich ihn nochmal gehört und habe noch gedacht, ich kann dieses Lied einfach nicht mehr hören.
Ja, ich habe es damals schon nicht so gern gehört und die ganze Band nicht gern gehört, die dann sehr bald Platten produziert hat in diesem Stil und die ja eigens gegründet wurde für den Film, für diese mexikanische Zombie-Voodoo-Zeremonie, die nahezu die Hälfte des Films einnimmt. Und man fragt sich ja, ich glaube, er heißt Tito Lavizza oder dergleichen. Das ist der Sänger, der da auch zu sehen ist und der Gitarre spielt. Und der hat dann eine ganze Karriere daraus gemacht, aber eine Karriere, die immer wieder, die eigentlich auf der Wiederholung dieses einen mexikanisch, dieses Tex-Mex Motivs beruht und eben dieser ja mittlerweile auch legendären Szene, die auch damals am meisten Beachtung fand, nämlich Selma Hayeks Fuß, die C, der von Tarantino, der ein Fußfetischist ist,
dem sie die ihren Fuß nahezu oder ihre Zehen in den Mund steckt in dieser Kaschemmen-Szene.
Was ich bei dem Film, also du hast ja gesagt, ich weiß nicht, wie sie deine Meinung jetzt geändert haben können, nachdem du nochmal gesehen hast, hattest du ja noch mehr auf Jackie Brown gefreut. Ich habe mich tatsächlich auf From Dusk Till Dawn gefreut, weil ich ihn, also ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, bestimmt 15 Jahre, und ich bin auch erstaunt, wie gut er, abgesehen von den CGI-Effekten, doch gealtert ist. Ich finde, dass dieser Film sehr, sehr viel richtig macht und ein Drehbuch hat, das mir vorkommt von den Dialogen fast wie auf Steroiden. Also ich habe lange danach, also ich glaube, dass Tarantino nach diesem Film abgeschlossen hat, auf bestimmte Art und Weise One-Liner-Drehbücher zu machen, denen es nur darum geht, dass in dem Dialog der eine den anderen übertrumpft. Das war für mich 1996, gerade wenn man es mit Jackie Brown vergleicht, einen späteren Film, vielleicht der letzte seiner Art.
Ja, aber der Gecko Tarantino ist ja dem eloquenten Clooney weit unterlegen. Der ist ja nicht nur nicht so zungenfertig, sondern er ist nicht so schlagfertig, und er ist ja wahrscheinlich sogar etwas minder bemittelt.
Ich meine, dass es darum geht, dass es Dialoge gibt, in denen zwei Kontrahenten versuchen, sich fertig zu machen, und einer gewinnt. Das ist in dieser Art von Schlagfertigkeit oder in dieser Art von, ne, ich habe mit blöderweise kein...
Ja, aber Tarantino wird untergebuttert von seinem Bruder. Denn er ist nicht eloquent, er ist nicht schlagfertig, sondern er lächzt immer zu nach Mädchen.
Es geht ja nicht darum, dass beide sich mit One-Linern gegenseitig zuknallen und einer dann mehr Punkte kriegt durch den anderen, sondern es geht einfach generell darum, dass zwei Leute sich gegenseitig versuchen, fertig zu machen.
Das aber welche sind es? Clooney ist auch Harvey Keitel als abtrünnigen Priester weit überlegen.
Nein, das stimmt so nicht. Also es gibt ja zum Beispiel die sehr lustige Szene, in der Keitel darauf hinweist, dass er sehr wohl in dieser Bar abhängen kann, weil er Trucker sei. Das ist ja die Pointe der Geschichte. Und er ist auch derjenige, der am Ende ja auch Clooney mundtot macht, weil er diesen Übergang ja schafft. Diese Fitness ist ja eine viel spätere Coming-of-Age-Geschichte, eine Glaubensgeschichte, auch ein viel, viel benutztes Motiv des Mannes, der zu seinem Glauben zurückfinden muss. Im Grunde genommen ist er am Ende ja ein Gewinner, auch wenn er stirbt.
Oh. So kann man es sehen. Ja. Aber die allermeisten Dialoge werden von Clooney bestimmt und auch gewonnen. Und die allermeisten Sprüche, angefangen schon in diesem Liquor Store am Anfang, die werden von Clooney geliefert. Das Comic Relief ist natürlich, oder hier das grausame Comic Relief, ist natürlich die Tapsigkeit und die brutale Bräsigkeit seines Bruders, der also sogar die Frau, die im Kofferraum am Anfang versteckt ist und die ihm anvertraut ist in dem Motel, sogar die vergewaltigt er sofort und erschießt sie und lässt sie in dem Zimmer, und irgendein Clooney mit dem Fastfood kommt und sagt, wo ist denn die Frau? Ja, die ist schon erschossen worden. Das muss ein Vergnügen für Tarantino gewesen sein, eine solche Figur zu spielen. Das war wahrscheinlich sein Traum.
Die einzige gute Rolle von ihm, muss man ja auch sagen. In der Situation entpuppt sich ja Clooney auch tatsächlich als, man weiß zu dem Zeitpunkt nicht genau, ob er ein Antiheld ist oder ein Held, aber als er seinen Bruder mit der Vergewaltigung konfrontiert, erweist sich Clooney auch tatsächlich als Held, weil er ihn wegen der Vergewaltigung auch verurteilt. Man weiß bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie er darauf reagieren würde, wenn sowas passiert, aber er greift seinen Bruder dafür auch an.
Vorher hat der Bruder ja bereits den Ranger erschossen und dann auch noch den Liquor Store-Betreiber in Brand gesetzt und dann erschossen. Also in den ersten 15 Minuten passiert, wie so oft bei Tarantino, schon allerlei. Außerdem hat man bereits erfahren, dass sie oder am vorigen Tag oder am selben Tag schon vier Ranger in Abbey Lane erschossen haben. Ne? Und Clooney sagt, er würde sowas ja nie machen, wenn er nicht dazu gezwungen wäre.
Ja.
Eigentlich nur ein Dieb.
Dieser Kopf wird ja gespielt, ich hoffe, ich habe es richtig gemerkt, am Ende war das, Michael Parks war das, glaube ich. Den würde man später nochmal sehen in Kill Bill 1 und 2 und in Death Proof. Also in Kill Bill in einer Doppelrolle, einmal als so Haremshalter in Südamerika, der abtrünnigen Prostituierten das Gesicht aufschlitzt, als auch als Cop nochmal. Und man darf die beiden nicht verwechseln, weil hier stirbt Parks, er wird ja auch erschossen, aber Tarantino muss große Stücke auf ihn gehalten haben. Wir haben übrigens mit diesem Film, wie ich finde, die nach Travolta für Pulp Fiction, mutigste Art der Besetzung, nämlich George Clooney, der, wie man ja weiß, ist ja auch schon inflationär vorher immer und nachher behauptet worden, der vor allem durch ER, also Emergency Room, so, durch die Serie halt bekannt wurde, so ein Out-of-Character-Casting, ja. Eine Sache, die Tarantino später, als er sein Comeback hatte mit den Glorious Bastards, also ab 2009, Death Proof hat ihn ja fast aus Hollywood rausgehauen als Regisseur, dass er danach nie mehr machen würde, dass er halt, ich will nicht sagen Nobodies, aber charakterfremde oder genrefremde Leute wie Travolta oder meinetwegen auch Robert Forster, der komplett weg vom Fenster war für Jackie Brown, dass er die nimmt, so wie Clooney, und damit ein Risiko eingeht. Das ist eine Sache, die Tarantino heute gar nicht mehr tut. Und er hat hier auf das richtige Pferd gesetzt. Ich finde, dass Clooney das richtig gut macht. Ich finde sogar, dass es seine beste Rolle ist.
Naja, Clooney ist natürlich Charmeur, der ist sogar in dieser Rolle der Charmeur. Also er ist sowohl Schurke als auch Charmeur und am Ende ist er auch der Befreier. Das ist wirklich eine sehr intelligente Besetzung, denn zu der Zeit, Clooney hat sogar diesen Crew-Cut, den er in Emergency Room hatte in den ersten drei Staffeln ungefähr, als er natürlich am besten aussah. From Dusk Till Dawn wurde 95 gedreht.
Ja, 95
etwa 96 ins Kino gekommen. Und dann kamen, glaube ich, Tage wie dieser, wo Clooney mit Michelle Pfeiffer, die Hauptrolle spielt. Und auch da hatte er diese attraktive Frisur und die Sonnenbräune. Ja, ja, aber der Film ist halt ein unglaublicher Schmarren, diese Zombie-Szenen.
Die Gemeinheit, ihn so zu bezeichnen als Schmarren. Aber das machen wir da gleich nochmal in der Endbewertung.
Ja, du wirst den Film als Zombie-Film beurteilen können.
Vampirfilm,
ja, ja. Aber man sieht doch in der Verwandlung die typische Zombifizierung, ne? Also man hat hier nicht den langzahnigen Vampir, wie wir ihn aus Tanz der Vampire und aus so vielen Dracula-Filmen kennen,
genau,
also sondern wir haben hier Vermoderung.
Ja, das ist ein Monster, ja, mehr Monster, ja, als Menschen halt, wenn sie sich umwandeln.
Also zumindest ist der Film ein monströser Trash, natürlich so angelegt von Rodriguez, der den Film auch geschnitten hat. Und von Tarantino, der einen Mordspaß hatte, weil hier die Schund-Videothek von ihm inszeniert wird.
Ja, es ist ja, in den Credits sieht man ja, dass Keitel vor Clooney genannt wird. Er ist ja sozusagen auch schon in seine späte Phase eingetreten. Er spielt auch tatsächlich dann Menschen, der so alt ist, wie er tatsächlich war, damit Ende 50, also die muskulöse Zeit, das Piano war vorbei und den Wolf wollte er auch nicht mehr machen. Also mir ist er richtig ans Herz gewachsen. Es hat natürlich was B-Movie-mäßiges, auch so videothekenmäßig, wie du sagst, wenn es um so eine Quest des Priesters geht, der sich die ganze Zeit sträubt, im Kampf gegen die Vampire das anzuerkennen und doch wieder seinen Glauben wiederzufinden. Insgesamt finde ich aber, dass beide Teile für sich so unterhaltsam sind, sowohl der normale Teil, also sprich der kriminellen Streifen in den ersten 45 Minuten, als auch das Monster-B-Movie in den letzten 45 Minuten, dass beide für sich auch funktionieren könnten. Und das ist eine ganz seltene Sache. Es gibt wenig Filme, die diesen, ja, so ein Genre-Switch in der Hälfte des Films oder in einem anderen Teil des Films sich zutrauen. Ich musste an Predator oder Predator, wie wir nennen würden, denken, der sich ja auch von so einem Actionfilm, ja, zu einem Monsterfilm entwickelt, wenn auch deutlich vorher. Und ich finde das sehr mutig. Klar wurde From Dusk Till Dawn von Anfang an so beworben, dass es auch um Monster geht, aber wenn man das nicht weiß, also ich hätte den Film auch 90 Minuten ertragen können, ohne die Monster. Ich finde auch die Grenzübergangsszene nach Mexiko extrem spannend. Ich sage, dass Robert Rodriguez sowieso, von dem halte ich jetzt nicht viel als Regisseur, hat mit Sin City noch einen guten Film gemacht, den ersten Sin City, aber danach nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, was Tarantino die ganze Zeit an ihm fand, aber ich fand, dass die beiden waren da top of the game.
Also der Grenzübertritt nach Mexiko, der ja so slapstickhaft gefilmt ist, hat nicht ganz die Dramatik von Peckinpahs The Getaway zum Beispiel. Ne? Dazu ist es nur wirklich zu läppisch, dass sie mit dem Wohnmobil die Grenze übertreten und die beiden verstecken sich in der Dusche oder vielmehr hat Clooney seinen Bruder schon niedergeschlagen und Juliette Lewis sitzt auf der winzigen Toilette und dann öffnet der lüsterne mexikanische Grenzer diese gar nicht abgeschlossene Tür oder diese Leporello-Tür. Und dann sitzt sie da auf der Toilette und er wirft noch einen gierigen Blick auf sie. Also wie Tarantino ja, oder sie ja auch lüstern beäugt und sich eingebildet hat, sie hätte ihn da zum Cunnilingus aufgefordert. Und sie fragt dann später, und er sagt, ich würde es machen. Und was habe ich denn gesagt? Na? Also dann, das sind wirklich die niedersten Instinkte oder so pubertäre Regungen, die Tarantino hier hineingeschrieben hat. Ne? Die Fantasien eines 15-Jährigen.
Aber irgendwas müssen sie an Juliette Lewis gefunden haben, denn sie war nun Darstellerin in 3 der letzten 4 Filme, in denen Tarantino mitgemacht hat. True Romance? Nee, warte mal, True Romance war sie gar nicht, ne? Na, wer war das denn noch? Das war sie, nein, das war hier Dings hier, Patricia Arquette, ja. Nein, aber sie hat mitgemacht den Natural Born Killers, ja. Von ihm geschrieben, ja. Und natürlich jetzt den hier. Sie war natürlich als Tochter ein bisschen zu alt für die Rolle. Also wahrscheinlich wäre sie besser gewesen, wenn sie das Cape 4 Alter gehabt hätte als jetzt. Nun war sie da ja schon Anfang, Mitte 20. Das hat dann nicht mehr so richtig gepasst.
Der japanische Sohn passt auch nicht zu Harvey Keitel.
Ja, ja.
Der chinesische.
Ja, aber das ist ja auch das Tolle. Weißt du, es wird ja nie, ja, pass auf, es wird nie geklärt, ob er adoptiert ist oder ob Keitel vielleicht tatsächlich eine asiatische Frau gehabt. Es gibt ja einmal den rassistischen Spruch, den ich weiß nicht, ob das Clooney sagt oder ob es Tarantino sagt, move the jab over here. Ja. Also von solchen Sprüchen ist man da halt auch nicht gefeit. Unabhängig davon, ich bleibe dabei, ich halte das Drehbuch wirklich für gut. Es sind einige Sätze, die sind einfach auch sehr lustig. Ne? Ich habe mir ein paar notiert, also ich fand sie lustig. Frage von Juliette Lewis, excuse me, where are you taking us? Dann sagt Clooney, Mexiko. What's in Mexico? Mexicans. Sowas halt, ne? Fand ich gut. Oder zum Beispiel, als sich der, ich weiß nicht, ob das Tom Savini war, als er sich in Vampir schon verwandelt hat. Er sagt, you know what everybody says about me? I suck. Was da zum Vampir passt. Also, das sind natürlich One-Liner. Ja, okay, du kannst dich überlachen. Aber, also, mich spricht doch sowas schon an. Also, ja, das ist ja was 80er-Jahre-mäßiges.
Jetzt, da du es vorliest.
Ja, das ist was 80er-Jahre-mäßiges. Das gibt es nicht mehr. Und es werden auch so gewisse so Klischees der von bestimmten Dramen auch noch wieder aufgearbeitet, ne? Wie zu solchen Sprüchen wie He's not your brother anymore, wenn sich also, als sich Tarantino verwandelt hat, dieser klassische Spruch, du musst ihn jetzt töten, ne? Er ist nicht mehr den du geliebt hast und so weiter. Und natürlich die Rede des Vietnamkriegsveteranen, also Tarantino liebt die Vietnamkriegserzählungen oder generell Kriegserzählungen, wie schon Christopher Walken in Pulp Fiction. Hier ist es auch ein Schauspieler, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, den er ausgegraben hat, der in den 80er Jahren, 70er Jahren, das ist der mit der Zigarre, der so aktiv gewesen ist, der die ganze Zeit leidenschaftlich davon erzählt, wie er es geschafft hat, in Nam in so einem Graben zu überleben. Übrigens, währenddessen sich Tom Savini langsam in den Vampir mit den Riesenpfoten verwandelt, auch wie ich finde, eine Szene, die das komödiantische Vermögen Tom Savinis, der Schauspieler nicht so bekannt ist, natürlich viel mehr als Effektemann, nochmal unter Beweis stellt.
Das ist natürlich ein Film als Zitatenschatz auch, der Horror- und Gruselfilme und der Monsterfilme, die Tarantino so gut kennt, und zugleich haben wir hier den Prediger oder den vom Glauben abgefallenen Prediger, eine Figur, die Keitel sehr schön spielt, aber er scheint im falschen Film zu sein. Ne? Ich denke immer an Smoke und an seine Rolle in Smoke und hier ist er eigentlich eine ähnlich stoische, vom Leben und von Gott enttäuschte Gestalt. Ne? Aber in einem Film, denn es ist natürlich nicht erlaubt, diese Figur zu entwickeln. Also er bleibt eine Comicfigur wie alle anderen auch. Aber der, also eigentlich eine Figur so Robert Mitchum, die Nacht des Leguans. Ne? Der war wahrscheinlich das Vorbild.
Ja, was ist das für ein Film, der 1996 gedreht wurde und ohne, dass man damals wusste, dass Jackie Brown vor der Tür steht. Heute im Internet, da hätte man ja schon Bescheid gewusst. Ich wusste das damals nicht. Ich dachte, 2 Jahre sind seit Pulp Fiction vergangen. Das ist für Tarantino auch eine Gelegenheit, sich mal irgendwie zurückzulehnen, wahrscheinlich, und nicht für alles die Verantwortung zu übernehmen. Wahrscheinlich hatte er damals schon die Dreharbeiten konzipiert, zumindest für Jackie.
Wahrscheinlich. Und das Drehbuch von Jackie Brown ist ja hochkompliziert. Also natürlich hat er Elmer Leonards Roman, aber er hatte sicher noch nicht diese raffinierte Struktur und die Besetzung von Jackie Brown. Ein Film, der dann ja überrascht hat mit seiner Ruhe, verhältnismäßig wenig Gewalt, aber dann eruptive Gewalt, im Wesentlichen Dialoge und eben die schwer durchschaubare Struktur auf verschiedenen Ebenen. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Das ist mein Lieblingsfilm von Tarantino. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme schlechthin.
Ich merke schon, ich habe dich von diesem letzten Comicfilm Tarantinos nicht überzeugen können. Das ist, ja, es ist im Grunde genommen sein letztes echtes B-Movie. Also ich fand selbst, also ja, Death Proof war schon professioneller gemacht.
Ja, aber ich würde Death Proof auch als B-Movie bezeichnen, als B-Movie-Hommage. Und ich würde sogar die späteren, sogar Inglourious Basterds würde ich als B-Movie bezeichnen.
Also ich gebe From Dusk Till Dawn 5 Sterne.
2 Sterne.
Gut. Dann nächstes Mal kommt Jackie Brown dran. Das ist, wie ihr gerade gehört habt, großer Moment. Ich finde ihn auch gut. Also ich glaube, es wird eine harmonischere Sendung. Bis dahin.
Ja, bis dann.